Du hast eine gute Idee für den Namen deiner Dienstleistung, aber nach einem Jahr flattert dir ein Anwaltsschreiben ins Haus. Du hast einen eingetragenen Markennamen verwendet. Was nun? Willkommen beim Lifestyle Entrepreneur, der Podcast für Freiberufler und Solopreneure. On air seit 2014. Am Mikrofon ist wieder Mike Pfingsten, Unternehmer, Investor und Bestsellerautor. Ich zeige dir Strategien, Tipps und Impulse, wie du rauskommst aus dem goldenen Zeit-gegen-Geld-Hamsterrad, ohne auf dein gewohntes Einkommen zu verzichten, sodass du mehr Zeit hast für die wichtigen Dinge im Leben. In der heutigen Episode sprechen wir über einen großen Fehler, den jeder von uns machen kann, der durchaus dein Geschäft in Gefahr bringt. Und ich habe hier einen Interviewgast, der verrät dir einen wenig bekannten Trick im Markenrecht, der dir helfen kann, besser aufgestellt zu sein. Mit diesem Wissen kannst du deinen Marke schützen und dein Geschäft sofort verbessern. Und so freut es mich sehr, einen ganz besonderen Unternehmer hier im Podcast begrüßen zu dürfen. Er ist freiberuflicher Patentanwalt, Partner in einer großen Patentsanwaltskanzlei und spezialisiert auf internationale Patente und Marken. Herzlich willkommen hier im Podcast, Rolf Klesen. Hallo, Rolf.
Ja, hallo Mike. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf.
Sehr gerne. Wir haben ja ein Thema heute mitgebracht, das ist oftmals gar nicht so primär auf dem Radar und manchmal, wenn es auf den Radar kommt, ist es auch vielleicht nicht mehr das, was uns am allermeisten begeistert, weil wir haben plötzlich was zu tun mit dem Thema Marke und Markenrecht. Ja, und da müssen wir nämlich immer hingucken, denn Marke und Markenrecht ist wichtig und zwar, da gibt es mehrere Felder und da möchte ich heute mit dir mal eintauchen, so in das ganz typische, was ist da wichtig als freiberuflicher Unternehmer zu wissen, ja, wo müssen wir ansetzen, wenn wir dieses Thema bearbeiten, wo gibt es möglicherweise Fettnäpfchen und Stolperfallen, die wir relativ easy umschiffen könnten, wenn wir es nur wüssten, dass es sie gibt, und so freut es mich sehr, dass du als absoluter Experte zu diesem ganzen Thema heute hier im Podcast bist. Rolf, was sind denn so die typischen Missverständnisse, wenn du jetzt mal so auf das ganze Thema Marken und Markenrecht guckst? Was erlebst du da oft?
Ja, also ein Missverständnis ist, dass die Leute denken, wenn sie eine Marke haben, dann dürfen sie die Marke auch benutzen. So. Okay. Also sagen wir mal, sie haben sich irgendwie einen neuen Namen ausgedacht und starten damit. Und das ist ja erstmal überhaupt kein negatives Thema, ne? Also man hat ein neues Produkt oder man hat einen neuen Firmennamen oder so und hat sich einen schicken Namen ausgedacht und marschiert damit los. Und das ist ja super cool, ne? Dass man mit einem neuen Produkt oder einer neuen Firma durchstartet. Und dann denkt man halt, dann ist oft so eine falsche Wahrnehmung, dass wenn man dann die Marke anmeldet, dass man dann auch die Marke benutzen darf. Und das ist eben nicht so. Das heißt, ob man eine Marke benutzen darf, hängt immer nur eigentlich damit zusammen, ob es ältere Marken gibt, die so ähnlich sind. Ja, also wenn ich mir jetzt zum Beispiel, weiß ich, bin Autoverkäufer und habe mir einen schicken Namen ausgedacht, der heißt PMW, sagen wir mit P am Anfang, dann kann ich mir die Marke anmelden und das Amt trägt mir die Marke auch ein. Ja, das deutsche Amt, das prüft nämlich nicht, ob es ähnliche ältere Marken gibt. Und dann kriege ich halt in 3 Jahren Post von BMW und die sagen, ja, nee, geht nicht, denn das ist viel zu ähnlich. Wir verkaufen auch Autos und sind sogar bekannt und es funktioniert nicht, bitte. Und dann ist halt dann ist es ein relativ teurer Fehler, den man da macht, weil man dann eben den ganzen Gewinn rausgeben muss. Und wenn man keinen Gewinn gemacht hat, dann muss man eine Lizenz rausgeben, dann muss man natürlich die verletzende Ware vernichten, dann muss man die Kosten erstatten und so weiter und so weiter. Ja, also das sind ganz drakonische Dinge, die dann passieren und das ist halt dann blöd. Und die hätte man halt mit wenig Kenntnis schon vermeiden können, ne? Ja, und das ist eigentlich schon der zweite Punkt, den viele eben falsch im Kopf haben. Die denken eben nicht nur, dass sie, wenn sie eine Marke haben, dass sie die dann auch benutzen dürfen, sondern dass, wenn sie eine Marke anmelden, dass das Amt dann auch gefälligst prüft, ob sie das überhaupt dürfen. So, ja. Und die Ämter prüfen nämlich hier überhaupt nicht. Ja. Also das deutsche Amt prüft gar nicht, ob es ältere Marken gibt. In den USA ist das anders. Da wird genau geguckt, gibt es schon ältere Marken, und dann beschwert sich das Amt, nee, kannst du nicht machen, da gibt es ja schon eine ähnliche Marke, aber das deutsche Amt nicht. Und dann ist man da eben genau schnell in dieser Falle drin, durch die Kombination dieser beiden Fehleinschätzungen, sage ich mal, dass man da voll in die Falle läuft. Und dann gibt es natürlich dann später im weiteren Verlauf des Markenlebenszyklus immer noch weitere Fallen, aber sagen wir mal während der Anmeldung oder dann später, wenn die eingetragen ist, gibt es immer noch ein paar Stolperfallen, oder wenn man international die Marke schützen will, oder viele Mandanten, die ich habe, machen E-Commerce und dann sind sie da irgendwie bei Amazon oder eBay und haben da ganz spezielle Probleme. Aber das sind alles relativ kleine Probleme im Vergleich zu diesen großen ersten Problem, den viele Unternehmer eigentlich machen, ja.
Und das bringt mich mal so, ich würde es mal wirklich konkret machen, so an drei Beispielen, die wir hier mal einfach im Podcast durchgehen. Das erste würde ich über das Thema Name meines Unternehmens. Ja. Das zweite, was ich gerne mal mit dir durchsprechen würde, wäre eben das Thema, was ist denn, wenn ich jetzt, du hast das Produkt genannt, jetzt in unserem Umfeld mit unseren freiberuflichen Dienstleistungen und Product as Service machen wir aus unserer Dienstleistung ein Produkt.
Ja.
Also haben wir auch durchaus das Potenzial, da einen Namen dran zu hängen, der dann einmalig ist. Und dann ist das dritte Thema, was ich gerne mit dir mal durchsprechen würde, ist eben dieses, da gibt es schon etwas, was jemand eingetragen hat. Wie gehe ich denn damit um, wenn ich zum Beispiel einen Blogartikel schreiben möchte oder es im Podcast mal nutzen möchte oder im YouTube oder wo auch immer. Lass uns mal einsteigen bei dem Thema Firmennamen. Ich meine, die meisten, gerade bei Freiberufler ist es ja erstmal relativ easy. Ich bin Ingenieur, also habe ich ein Ingenieurbüro. Ich heiße Pfingsten, Ingenieurbüro Pfingsten. So, ne? So bei dir wäre es ähnlich. Du bist Patentanwalt.
Ja.
Grundsätzlich könntest du deine Kanzlei genauso nennen. Aber man kann ja auch hingehen und sagen, ich mache eine GmbH draus oder ich gehe in eine Partnergesellschaft oder ich habe wie auch immer geartet, du bist ja auch mit mehreren Partnern gemeinsam in einer Kanzlei. So, das heißt, es macht ja oft Sinn, da zu überlegen, wie nennen wir denn die ganze Kiste. Ja, also geben wir dem einfach den Namen, heißt das jetzt Pfingsten, Klassen und Co. Ja, oder heißt das jetzt vielleicht Fantasiename? Und das ist durchaus sinnvoll, das kann man ja sagen. Es gibt ja durchaus sinnvolle Gedanken, so einen Firmennamen bewusst zu wählen. Aus strategischen Gründen und dann auch einzutragen. Was ist so aus deiner Sicht das, was wir da beachten müssen?
Ja, genau. Das ist ein guter Punkt. Also den eigenen Namen kann man immer verwenden und das kann einem keiner verbieten. Aber wenn ein anderer so heißt, dann kann man dem auch nicht verbieten, darunter aufzutreten, ne? Und insofern, erstmal ist der eigene Name gar nicht so schlecht. Ja? Also das ist auf jeden Fall super. Für viele der Plan A und für manche auch der Plan B, da kann man immer drauf zurückfallen, kann einem keiner verbieten, super risikolos eigentlich, kann man machen. Und es gibt ja auch viele bekannte Unternehmen, die das genauso gemacht haben, also Bayer oder Henkel oder so, ja, das sind ja alles große Unternehmen und sehr erfolgreiche Unternehmen, wo eben der Gründer gesagt hat, ja, nennen wir es halt so, wie ich heiße, ja, oder Wirt, ja, oder so. Also ganz viele Beispiele gibt es, wo das super geklappt hat und dann kann man den Namen natürlich auch als Marke eintragen und so weiter, aber den eigenen Namen kann man auf jeden Fall immer verwenden. So, wenn man jetzt aber sagt, das soll irgendwie fantasievoller heißen, sagen wir mal Octagon oder Marimba oder wie auch immer, ja, der Marimba Productized Service oder sowas, ja, oder die Firma soll eben so heißen, dann muss man immer gucken, gibt es ähnliche ältere Marken? Also, wie ich das gerade beschrieben habe quasi, da muss man recherchieren, da muss man erstmal gucken, wo will ich überhaupt aktiv sein? Ja, soll das auf Deutschland beschränkt sein? Will ich in der EU irgendwie Schutz haben? Will ich auch in der Schweiz und UK anbieten? Die sind ja nicht mehr in der EU, ne? Oder waren noch nie zum Teil oder sind nicht mehr so. Oder will ich auch Schutz irgendwie in den USA haben, weil ich da auch Kunden habe? Gerade so ein Productized Service kann man ja auch gut auf Englisch aufziehen, ne? Und dann, weiß ich, Kurse oder irgendwie was anderes. Und dann kann es ja sein, dass Kunden auch irgendwo im englischsprachigen Ausland sitzen. Und das ist ja alles mittlerweile online. Das heißt, eigentlich hat man potenziell, kann man weltweit anbieten. Ja, so. Und dann muss man sehen, wo sitzen Wettbewerber, wo sitzen die großen Märkte, wo will ich vielleicht meinen Namen schützen? Warum will ich den Namen schützen? Wie gesagt, hat er nichts damit zu tun, ob man das selbst machen darf. Da muss man eben erstmal gucken, ob es ältere Marken gibt. Aber der Vorteil der Marke ist ja, dass man dann eben anderen sagen kann, ja, nee, du darfst dein Wettbewerbsprodukt nicht so nennen. Sagen wir mal, du hast ein Productized Service für ein Lastenheft, ja, und dann nennst du das irgendwie Marimba Lastenheft oder keine Ahnung, ja, und dann meldest du das an. Dann willst du natürlich, dann machst du dafür Werbung und sagst hier, super Marimba Lastenheft. Und dann willst du natürlich nicht, dass andere da Trittbrettfahrer sind, wenn du damit super bekannt geworden bist in deiner Nische und deiner Branche, dass andere dann auch das Marimba-Lastenheft anbieten. Ja, so. Und dann, dafür ist eine Marke da, dass du eben dann dir praktisch so eine Brand aufbauen kannst, eben so, weiß ich, wie Haribo oder Bayer oder wie auch immer, erfolgreiche Unternehmen oder eben auch Unternehmensberatung oder so, dass die Leute, die dann diesen Namen hören, wissen, okay, ja, der kommt von Mike Pfingsten, dieses Angebot, und der macht das schon seit Jahrzehnten und ist der super Experte, was Productized Services angeht. Und von dem will ich das jetzt haben und nicht von allen anderen. Und du schützt dir das quasi, und dann jeder, der dann diesen Namen hört, weiß, ja, das kommt von Mike. Okay, wenn ich das jetzt hier kaufe, dann ist das von Mike. Genauso wie bei Aspirin, wenn ich in die Apotheke gehe und Aspirin kaufe, dann will ich ziemlich garantiert wissen, dass da auch dieser Wirkstoff drin ist und dass auch von Bayer kommt und die richtige Qualität ist. und nicht irgendwas anderes Zeug drin ist. Ne? So. Dafür ist halt eine Marke da, dass du eben dir eine eigene Brand aufbauen kannst und dann die Leute dich damit verbinden als Anbieter der Dienstleistung von dem Unternehmen, wenn das Unternehmen so heißt, oder von dem Produkt. Ja, hast du ja auch angesprochen, genau. Ja, und dafür ist eine Marke wichtig. Und dann wird dann guckt man eben, gibt es ältere Marken, dann meldet man die an, entweder deutschlandweit, europaweit. Man kann die natürlich in allen Herren Ländern anmelden. Und dann hast du da Monopol drauf quasi. Dann kann da keiner mehr zwischengrätschen und sagen, so, jetzt habe ich aber die Marke oder so. Dann hast du halt das Recht an dieser Marke.
Genau. Ich habe einen konkreten Fall sogar damals bei mir im Ingenieurbüro gehabt. Jetzt, wo du das erzählst, ist das wunderbar, wirklich aus der Praxis. Ich habe ja damals eine Methode entwickelt, wie ich sehr gut über einen Canvas, über die Visualisierung mit Post-it-Notes, die Anforderungen und Wünsche erfassen konnte, die dann hinterher dann einfließen in dieses Lastenheft, in dieses technische Dokument. Und ich habe damals das System Footprint genannt. Super angekommen, die Leute hatten ein Bild im Kopf, das Ganze ist als methodisch hat super extrem gut funktioniert und so weiter und so weiter. Wäre das so ein Case, wo du sagen würdest, ey, das hättest du dir damals als Marke eintragen sollen?
Ich habe es gerade akustisch nicht genau verstanden. System, wie hieß das?
System Footprint.
Ah ja, genau. Ja, genau. Okay. Ja, kann man versuchen. Also es gibt leider eine Voraussetzung bei Marken, bevor sie eingetragen werden. Guckt das Amt, ist das beschreibend für das, was geschützt werden soll? Ja, also wenn ich jetzt zum Beispiel Apple für Computer anmelde, geht das, ja, weil ein Computer kein Apfel ist. Aber Apple für Obst kriegt man nicht eingetragen, weil dann das Amt sagt, nee, das können wir nicht monopolisieren für dich, lieber Mike, denn muss ja jeder Apple zu Obst sagen können, wenn es tatsächlich ein Apfel ist und das darf nicht verboten werden, das irgendwie so zu verwenden. Und nach dem ähnlichen Prinzip werden Marken manchmal abgelehnt, wenn der Prüfer das Gefühl hat, das wird schon vielleicht so verwendet oder bedeutet ja genau das, was da geschützt werden soll. Das möchte ich dir nicht eintragen und so, und dann wird das beanstandet. Dann kriegt man aber die Gelegenheit, da eine Stellungnahme einzureichen und oft kriegt man das dann wenigstens noch teilweise eingetragen für manche Sachen und für manche vielleicht nicht. Also das ist eher so ein, ich würde sagen, das ist so ein Fall, der so an der Grenze ist, wo nicht ganz klar ist, kriegt man es als Marke eingetragen oder nicht, denn erstmal System Footprint ist ja erstmal nicht irgendwie eine konkrete Dienstleistung, ne, sondern das ist irgendwie ein Fußabdruck eines Systems. Ja, welcher Fußabdruck soll das sein? Ja, ist das jetzt der CO2-Fußabdruck oder was auch immer? Ne? Keine Ahnung, was das für ein Fußabdruck ist. Ne? So. Und wenn du dann sagst, ja, nee, das ist ein Kurs oder ein Coaching oder ein bestimmtes Ebenen, ein Produkt heißt Service, also dass du ein bestimmtes Lastenheft halt generierst, ne, so, das ist jetzt steckt in den Worten jetzt erstmal so direkt nicht drin, ne, so. Und da hat man bestimmt auch gute Argumente und kriegt das vielleicht sogar als Marke eingetragen. Also ich würde sagen so 50-50, dass man das eingetragen kriegt.
Weil das wäre nämlich ganz spannend. Ich hatte nämlich genau den Fall damals 2015. Ich habe ja viel Hilti als Kunden gehabt und wir haben da Lastenheft geschrieben, Workshops gemacht, das Systems Engineering dort bei denen vorangetrieben und so weiter. Ich war mit meinen Product Services unterwegs, alles super. Und Teil des Ganzen war eben über den System Footprint, wie ich sagte, eben halt die Erfassung der Anforderungen und Wünsche, sodass das hinter dann einfließen kann in dieses Dokument als Lastenheft. Und dann mein Mentee bei Hilti, der Projektmanager, den ich da als Mentor begleitet habe, der erzählte mir nämlich dann irgendwann die Story, ja, da kam dann eine andere Beratungsfirma, die wollte sich vorstellen bei Hilti. Und da saß er zufälligerweise mit in diesem Gespräch. So, und dann stellten die sich vor und sagten, wir sind hier die total super duper Berater zu dem Thema, bla 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 bla. Und ach, übrigens hier, wir haben eine ganz neue Methode entwickelt, der System Footprint. Und dann haben die mein System Footprint original kopiert, unten den Fuß abgeschnitten, ihren Beraterfirmannamen draufgeschrieben. Und das hat sich der Christopher dann 5 Minuten angehört, hat dann die Hand gehoben, hat gesagt, ihr wisst schon, dass das von dem Mike Pfingsten ist, oder? So, und dann haben die einfach nur noch alles eingeräumt und waren als Lieferant gesperrt bei Hilti. Der Punkt ist nur, das wäre natürlich jetzt schon echt so ein Thema gewesen. Da hätte ich wirklich sagen, ja. Leute, ihr klaut mir da meine Marke, das geht nicht.
Ja, genau. Also man kann einmal eben die Marke schützen, aber bei diesem Vorfall fällt mir auch eine andere Möglichkeit ein. Da bin ich jetzt kein Experte, aber so mein Bauchgefühl gebe ich dir mal weiter, ne? Du kannst alles, was du weißt und alles, was du hast an Materialien und an Texten und an Piktogrammen und wie du deine Folien aufbaust und alles, kannst du quasi alles beim Notar hinterlegen. Da gibt es sogar auch so ein, ich bin mit denen nicht verbunden oder so und kriege auch keine Prozente, aber Es gibt so einen automatisierten Service, wo du quasi bei Priormat heißen die, da kannst du da einfach ein PDF, ein großes PDF, wo du alles reinpackst, hochladen und dann kriegst du vom Notar bestätigt, ja, ich bestätige, dass der Mike Pfingsten das an dem und dem Tag schon wusste und gehabt hat und so. Und dann kannst du damit nämlich nachweisen, zu dem Zeitpunkt hattest du das und wusstest du das und es ist dein Werk, sage ich mal, ne? Und dann kannst du da, wie gesagt, ich bin da kein Experte, aber wahrscheinlich Urheberrecht geltend machen. Und du kannst dann eben vielleicht auch unlauteren Wettbewerb geltend machen, denn das ist ja nicht ganz lauter, ne? Wenn jemand einfach deine ganzen Unterlagen klaut und damit dann hausieren geht und so weiter. Also das ist möglich, ja, das müsste dann halt jemand beurteilen, der da Experte ist bei unlauterem Wettbewerb, aber ich glaube, damit hättest du vielleicht auch eine Möglichkeit, da vorzugehen. Und dann gibt es noch eine Möglichkeit, wenn du eben so Bildsprache benutzt auf deinen Folien, ja, oder irgendwie Piktogramme, die du überlegt hast oder bestimmte Symbole oder so, dann kann man die auch entweder als Design oder als Marke auch schützen, ja, und dann kann keiner diese weiterverwenden und dann kann auch keiner deine Folien verwenden, weil dann ja eben diese ganzen geschützten Zeichen immer wieder auftauchen und so.
Ah, das heißt, selbst wenn wir jetzt, sagen wir mal, diesen ersten Anlauf mit, wir versuchen jetzt System Footprint als Marke einzutragen, jetzt nicht so ganz erfolgreich war, hätte man trotzdem hingehen können. Ich hatte nämlich auf dem ganzen Canvas oben links ein sehr eigenes, auch in der Art der Schriftart und wie ich das visualisiert habe, grafisch, System Footprint. Und auch das haben sie ja draufgelassen, ne? Das war ja das Verrückte. Also sie haben ja nur den Fuß abgeschnitten. Okay, das wäre natürlich interessant. Das heißt, da wäre ich zu dir gegangen, hätte gesagt, okay, lass uns mal den Markennamen eintragen. Das heißt, wir versuchen 50-50 Chance. Aber was auf jeden Fall funktioniert, ist das als Bildmarke, ne? Heißt das, glaube ich.
Ja, genau. An sich zu schützen. Oder man kann es auch als Design schützen oder so.
Okay.
Da wird dann zum Beispiel, also der Vorteil bei Design ist, dass das Amt erstmal gar nicht prüft, ob es das vorher schon gab, dieses Design, oder ob das so fantasievoll genug ist. Es wird einfach eingetragen. Ja, es wird ungeprüft einfach eingetragen. Und dann hast du erstmal eingetragenes Design, ja, und dann müsste jemand das erstmal aus der Welt schaffen und so. Das heißt, und es ist viel günstiger als eine Marke sogar, ja. Eine Marke kostet Amtsgebühr, ich glaube, 290 Euro aktuell beim Deutschen Amt, und ein Design, ich glaube, irgendwie 40 oder 50 Euro. Ja, also, also sehr, sehr günstig. Und du kannst sogar mit einer Designanmeldung bis zu 100 Designs auf einmal anmelden und zahlst dann ab dem 10. Design, glaube ich, nochmal 10 Euro extra, jedes Design. Aber das ist also verschwindend wenig und da kann man halt ja sehr umfangreich seine Bildsprache auch schützen, sodass dann andere das nicht einfach so verwenden können.
Ja, sehr gut. Ich hätte mal vor 10 Jahren auf dich zukommen müssen. Wir hätten mal hier dieses Interview, was wir heute führen, mal vor 10 Jahren führen müssen. Das wäre spannend geworden. Auf jeden Fall, also wie gesagt, ihr merkt schon, ne, also da ist Musik drin, da kann man viel auch bewirken. Und ich habe den Fall im Ingenieurbüro gehabt mit Hilti, dass ein anderer Beratungsfirma das einfach klauen wollte von mir. Ja, habe jetzt ein Glück gehabt, dass ich damals bei denen halt schon bekannt war und Hilti das einfach dann erschlagen hat. Aber das bringt mich noch zu einem anderen Punkt, und zwar ist es jetzt manchmal auch so, dass wir durchaus ja, ne, also zu Themen gerne Content produzieren wollen. Ja, wir kommen aus dem Fachgebiet, wir haben zu dem Thema Ahnung, ja, wir können das beurteilen. Und jetzt gibt es natürlich auch die Möglichkeit, und das machen ja zum Beispiel Fachverbände, Berufsfachverbände auch häufig, dass sie bestimmte Begriffe eintragen lassen. Ja. Und die stehen jetzt erstmal offiziell als Marke eingetragen. Oder da draußen gibt es jemand, ich weiß zum Beispiel, die Konter Grombergs, die haben den Begriff Solopreneur als Marke eingetragen, schon lange.
Okay.
Ja? Mhm. So, das heißt, da draußen gibt es Dritte, die aus welcher Intention auch immer, ist es eher der Berufsverband, der sicherstellen wollen, dass nicht irgendjemand Schindluder mit dem Begriff führt, oder ist es, ich glaube, beim Ehrenfried ist es ähnlich mit dem Solopreneur-Begriff, denen ging es eigentlich eher nur darum, dass den keiner missbraucht, ja. Jetzt will ich zu diesem Thema gerne was schreiben oder was im Podcast oder YouTube oder wie auch immer diesen Begriff irgendwie benutzen. Jetzt kann ich ja, wenn ich nicht vorher den Schritt mache, ich mal recherchiere, ist dieser Begriff geschützt, durchaus ja genau wieder in das gleiche Fettnäpfchen reintreten, richtig?
Ja, ganz genau. Aber es gibt auch Möglichkeiten, dass man fremde Marken benutzen kann. Ja, also ich kriege ja immer die Probleme auf den Tisch und habe das natürlich auch schon öfter mal durchexerziert. Ich mache das jetzt seit über 20 Jahren und hatte ganz oft schon die Fälle, wo jemand vielleicht sogar erlaubterweise eine fremde Marke benutzt hat. Also man kann eine Marke immer dann benutzen, natürlich, wenn einem der andere das erlaubt hat. Ja, im klassischer Fall Lizenz. Ja, also man kann, das ist gar nicht so aufwendig und meistens auch gar nicht so teuer, jedenfalls nicht prohibitiv teuer oder so, meistens prozentual irgendwie vom Umsatz. Wenn man sagt, hier, das ist super wichtig, dass ich sagen kann, mein Kurs ist so und so zertifiziert oder so, ja, oder ich will diese Bezeichnung auf jeden Fall immer benutzen, dann kann man einfach eine Lizenz nehmen. Ja, das vielleicht irgendwie 5% vom Umsatz oder 10% vom Umsatz oder so. Also das ist jetzt, das könnte sogar ins Geschäftsmodell von manchen halt reinpassen. Wenn das wirklich sehr wichtig ist, dann nimmt man eine Lizenz. Ja, das ist so der klassische Fall. Wenn man jetzt einfach mal darüber reden will und sagen will, hier, ich habe darüber gehört und ich will darüber sprechen, jetzt sagen wir mal, Thermomix, ja, ist so ein klassischer Fall, das hatte ich öfter mal in meiner Praxis, dass da jemand halt, die sind da ganz heiß hinterher natürlich, das finde ich auch vollkommen richtig, ja, dass da nicht jeder immer Thermomix sagt. Und dann hieß das erstmal, weiß ich, das Thermomix-Kochbuch so und so, jetzt mal als Beispiel, habe ich jetzt geändert natürlich, aber so, und dann haben die das verkauft und dann kam Vorwerk und hat gesagt, nee, das geht so nicht. Und dann kann man aber dann natürlich schreiben, eine Zweckangabe geht immer, ja, dann kann man sagen, die 50 tollsten Rezepte für den Thermomix oder so. Ja, das kann man sagen. Ja, oder wenn man sagt, geeignet für den Thermomix oder so. Man darf es nicht so an den Anfang stellen und herausstellen und dass man irgendwie, ja, damit irgendwie versucht, den Eindruck zu erwecken, dass man mit denen zu tun hat, ja, mit Vorwerk oder so. Jetzt mal nur als Beispiel. Aber wenn man sagt, hier, das ist, oder so Ersatzteile gerade, ne, wenn man irgendwie, so Autoersatzteile ist ein klassischer Fall, ja, man hat irgendwie sich schicke Spoiler ausgedacht oder so und die passen dann halt für den, weiß ich, Z3 oder so, dann kann man sagen, passend für Z3, ja, oder für Kotflügel von Z3 oder wie auch immer, ne, so. Also das geht, ja, so. Dann kann man Marken auch benutzen, wenn man sie schon ganz lange benutzt hat und der überhaupt nichts gemacht hat und es wusste. Ja, also das ist klassische Duldung, das heißt Verwirkung. Das heißt, wenn jemand eben schon ganz lange weiß, dass man damit auftritt, dann kann er nicht plötzlich nach, weiß ich, 6 Jahren ankommen und sagen, ja, also jetzt lass das aber bitte mal und gib mir mal den ganzen Gewinn raus und so weiter. Das geht auch nicht. Aber das sind so die häufigsten 3 Fälle eigentlich, wenn man, um fremde Marken zu benutzen. Also häufigster Fall ist natürlich der 2. Fall, dass man das dann irgendwie so ändern muss, die Benutzung, dass man dann sagt, geeignet für oder irgendwie das jedenfalls nicht an Anfang stellt und so nicht so herausstellt. Man darf dann auch nicht zwingend das Logo benutzen. Da gab es mal einen Fall von Autoteile Unger. Da hatte Autoteile Unger halt gesagt, wir reparieren, und dann haben sie die ganzen Logos aufgeführt von den verschiedenen Firmen und da hat sich dann Volkswagen beschwert und gesagt, nee, also unser VW-Zeichen darfst du nicht benutzen zur Bewerbung. Und das war auch richtig so, da hat der BGH gesagt, nee, also du darfst sagen, wir reparieren Volkswagen, das ist okay, aber nicht auch noch das Logo oder so. Ja. Naja.
Okay, das heißt also, ich sag mal, ich sollte das Ganze nicht Solopreneur Club nennen, das könnte gefährlich werden. Ja. Aber 3 Tipps für Solopreneure wäre halt okay, ne? Oder Thermomix?
Ja, genau. Also bei dem 50 Rezepte für den Thermomix, da ist ja klar, dass dieses Produkt gemeint ist. Ja? Ja. Also entweder benutzt du das Wort Solopreneur so, dass es wirklich, also das ist aber schon, würde ich sagen, eher gefährlich, dass man denkt, das ist einfach so das Beschreibende quasi, also dass man das beschreibend verwendet. Aber das ist ja eigentlich eine eingetragene Marke von diesem bestimmten Markeninhaber. Ja. Dann müsste man eigentlich klar machen hier, der so und so hat ja die Marke Solopreneur, denn bei Thermomix weiß man einfach, okay, das ist Vorwerk, ja, bei Solopreneur weiß man jetzt nicht genau, wer das ist, also muss man das vielleicht vorher klarstellen und dann muss man eben sagen, weiß ich, Kurs für Solopreneure, wie dort definiert oder von dem geschützt oder so weiter, ja, würde ich aber vielleicht mit dem Markeninhaber abstimmen halt, ne, und sagen hier, geht das so?
Genau. Und das bringt mich eigentlich zu dem eigentlichen Kern dieser Frage, was ist, wenn ich solche Begriffe nutze? Ich halte es für furchtbar wichtig, sich da vorher mal Gedanken zu machen, gibt es da Begriffe, die unter Umständen geschützt sind? Ich bin mir nicht sicher, ob die meisten da draußen wissen, ob das Solopreneur vom Ehrenfried Konter Gromek geschützt ist. Ich vermute mal, die meisten wissen es nicht. Und dann kommt als Zweites noch dazu, wenn ich es wissentlich nutze, ohne jetzt Ehrenfried zu fragen, und Ehrenfried zurechtkommt und sagt, ey, sorry, das geht nicht, dann habe ich auf der einen Seite natürlich den ganzen Schlamassel mit dem rechtlichen Teil und so weiter und so, ne?
Ja.
Von mir aus auch noch mit dem finanziellen Teil auch geschenkt. Das größere Problem wäre für mich, jetzt stell mal vor, da ist jemand, der nennt das Ding Solopreneur Club oder Thermomix Club. Ist ja völlig egal, welchen Begriff wir jetzt nehmen. Ja. Und dann hast du 2-3 Jahre unternehmerische Strategie, Energie, Zeit, möglicherweise auch Geld da reingesteckt, um das Ding aufzubauen.
Ja, ganz
und
genau.
Und dann ist es von heute auf morgen tot. Du darfst es einfach nicht mehr nutzen.
Ja. Riesenproblem, genau. Also genau, es ist nämlich das ganz Wichtige, die wichtige Lektion, die ich jetzt in den letzten 20 Jahren so gelernt habe, ja, ist, dass es gar nicht so wichtig ist, was jetzt rechtlich wirklich das Richtige ist und das Falsche ist oder wird es jetzt so entschieden oder so entschieden. Das Wichtige ist ja eigentlich, fühlt sich ein anderer gestört, so dass er dann gegen dich vorgeht und dann hat man erstmal den Streit an der Backe. Wie der nachher ausgeht, ist ja eigentlich erstmal, das ist natürlich auch wichtig, aber erstmal wurscht, weil erstmal hat man dann irgendwie, je nachdem, wie weit man in den Zanzen geht, erstmal ein paar Jahre Kosten an der Backe, Nervenkrieg, man weiß nicht genau, wie es ausgeht und hat Unsicherheit und muss eigentlich sich einen Plan B zurechtlegen für den Fall, dass es daneben geht und dass man alles umstellen muss und so. Also hat man die ganze Arbeit eigentlich. Deswegen, bevor man, also ja, man kann immer natürlich hart am Wind segeln. Also es gab mal so einen klassischen Fall, wo jemand, also gibt immer wieder Fälle, aber einen, der wirklich ganz auch in der Presse und so war, da hatte die Firma Riegelein, hat so einen kleinen Goldhasen gemacht, so einen Schokogoldhasen, ja, mit einem anderen Goldton und nicht einer roten Schleife, sondern einer braunen Schleife und so. Und die haben einfach mal gedacht, so, jetzt segeln wir mal hart am Wind, jetzt versuchen wir mal die Grenzen auszutesten, ja. Und dann hat Lindt natürlich reagiert und dann sind die irgendwie bis zum BGH 3-mal hin und zurück, also super langes Verfahren, ich glaube über 10 Jahre und super viel Geld verschlungen und so weiter. Aber das muss man dann einfach wirklich einkalkulieren, wenn man da jetzt sagt, ich mache jetzt aber den Solopreneur Club und ich weiß, da gibt es die Marke, aber gucken wir mal, wie es so geht, dann kann man das natürlich ausprobieren, ja, aber man muss dann sicher sein, dass man da genug Kohle hat, um den Streit durchzustehen. Der Goldhasenstreit ist dann übrigens so ausgegangen, dass Riegelein gewonnen hat, ja, also der Kleinere kann auch gewinnen, den gibt es weiterhin, den kleinen Moritz, ich glaube, so hieß der kleine Hase als Produktname. Genau, also.
Haben wir noch irgendwas vergessen?
Ja, also wichtig ist eigentlich immer, also für ich betreue ja viel so Freiberufler auch und so Startups und Leute, die gerade anfangen, die bedenken am Anfang nicht, dass sie vielleicht sehr erfolgreich sind. Das ist ja auch gut so, ne? Und dann merken, so, jetzt will ich aber auch, weiß ich, jetzt habe ich Kunden auch in Frankreich oder in Niederlanden oder in Österreich oder der Schweiz, jetzt will ich das auch woanders schützen. Und dann kommen vielleicht erst ganz spät die Erkenntnis, oh Mist, da gibt es aber schon jemanden, der hat so eine ähnliche Marke in dem Land und dann kann ich ja da gar nicht mehr unter dem Namen auftreten und so, den ich mir jetzt ausgesucht habe. Das ist blöd, ne? Dann, dass man vielleicht so ein bisschen vorausschauend plant und vielleicht schon am Anfang so überlegt, wird das jetzt was Größeres, bleibt das klein oder dass man so wenigstens mal nach einem Jahr sieht, okay, ja, klappt, wird größer, funktioniert die Geschäftsidee. Wo könnte ich mir vorstellen, wo das noch wichtig ist, dass man dann sich frühzeitig auch im Ausland die Rechte sichert, dass man dann nicht später sagen muss, oh, jetzt muss ich aber in dem Land anders auftreten. Ja, also zum Beispiel die deutsche Bayer, die musste in den USA lange unter dem Namen Miles auftreten, weil es da halt eine andere Bayer gab. Okay. Auch Arzneimittel. Ja, das kam aus den Kriegswirren, war das irgendwie so ein Missverständnis, sage ich mal. Oder nicht Missverständnis, war einfach eine doofe Regelung für den deutschen Bayer-Konzern. Die mussten dann, glaube ich, ganz viele Jahrzehnte unter Miles auftreten. Weil eben dort der Name schon weg war. Oder Budweiser ist ein super Beispiel, ja, die kennst du ja, das leckere Bier aus Tschechien. Es gibt aber auch einen Budweiser aus den USA. Und die liefern sich auf der ganzen Welt den Wettstreit, wer zuerst in welchem Land die Marke schützt, hat gewonnen, ja. Und da gibt es überall Streitereien auf der Welt. Wahnsinn. Ja, also das muss man, das ist noch eine wichtige Sache. Und einige Sachen, einige Unternehmer, die gerade wahrscheinlich bei dir auch, die sind vielleicht am E-Commerce interessiert, ja, oder haben mit E-Commerce irgendwie Berührung. Und da gibt es wieder ganz andere Regeln einfach. Also da gilt natürlich das Markenrecht und da gilt auch alle deutschen Gesetze und so weiter in Deutschland. Aber Amazon hat noch wieder ganz eigene Regeln, ja. Mhm. Und das ist ein sehr schnelllebiges Geschäft und ein sehr harter Wettbewerb und ein sehr brutales Umfeld, sage ich mal, so ein sehr aggressives Umfeld. Und da wird dann eben schnell mal ein Listing deaktiviert, vielleicht sogar rechtsmissbräuchlich, dass da jemand falsche Rechte geltend macht, ganz bewusst falsche Rechte einfach, um dich zu unterdrücken und dann dein Listing sperrt oder dein Angebot sperrt oder Ja, solche Sachen. Oder jemand verkauft einfach deine Ware oder tut so, als wenn er deine Ware verkauft und dann wird aber ganz andere Ware verkauft und verschickt und so. Also das ist auch ein Problem. Und da muss man natürlich auch aufpassen, wie man da reagiert und wie man da mit Amazon vor allen Dingen kommuniziert und wie man das eintütet. Also das ist, da gibt es natürlich ganz viele weite Felder, aber ich würde mal sagen, so die wichtigsten Dinge haben wir hier abgefrühstückt. Also für Freelancer und gerade für Freiberufler ist vielleicht noch interessant, wie man seine Marke monetarisiert. Ja, also nehmen wir mal an, man ist erfolgreich mit der So-und-So-Methode oder dem So-und-So-Productized-Service. Und jetzt ist jemand anders interessiert, das Konzept auch zu übernehmen. Und sagen wir mal, man ist jetzt hier eher im Raum Köln unterwegs und jemand anders hat super vertriebsstark und will jetzt irgendwie einen Dresdner Standort aufbauen oder so. Dann ist es ja vielleicht strategisch interessant, weil man selbst da gar nicht so affin ist in der Gegend und das nicht so gut vermarkten kann, dass man das auslizenzieren will. Und da kann man natürlich auch überlegen, dass man dann denjenigen, dass das vielleicht sinnvoll ist für sein Geschäft, ökonomisch sinnvoll, zu sagen, ich muss das nicht überall der Oberzampano sein, sondern das kann auch jemand anders für mich machen quasi. Und dass man denjenigen dann eine Lizenz einräumt und sagt, hier, du kannst diese So-und-So-Methode verwenden oder den So-und-So-Productized-Service kannst du da auch vermarkten, aber ich will dann immer 10% vom Umsatz haben oder so. Ne?
Spannend, ja, das ist ja durchaus eine Überlegung. Ne? Also gerade, ich habe ja immer wieder das Thema Sterneköche auch hier, habe es ja selber im Ingenieurbüro gehabt. Gut, ich habe jetzt die Aufträge rübergegeben, die ich dann akquiriert habe und wo ich den Kunden vorher klar gemacht habe, ist das der Richtige und so weiter. Und das ist was anderes, aber ich hätte natürlich auch hingehen können und sagen können, hey, dieses Lastenheft in 2 Wochen, das mache ich in so ein Modell, wo ich dann einfach dann die Rechte der Nutzung Ihnen übergebe, dafür, dass Sie dann quasi nach außen auch selbst aktiv auftreten und sagen, ich schreibe ein Lastenheft in 2 Wochen nach der Mike Pfingsten-Methode.
Ja.
Spannend, wirklich spannend. Eine Sache ist mir wichtig noch zu erwähnen, weil ihr habt jetzt gerade gemerkt, ne, das Thema Marke ist schon sehr breit, da kann man ganz viele Fettnäpfchen früh betreten, reintreten, aber auch auf Strecke ein paar Fettnäpfchen plötzlich kennenlernen, die man vorher, wenn man es gewusst hätte, vermeiden hätte können. Jetzt hast du ja über 20 Jahre Erfahrung. Wir beiden kennen uns ja auch schon lange. Das Thema ist wichtig. Das haben wir, glaube ich, jetzt alle auf dem Schirm. Du hast ein Buch geschrieben. Und zwar ein Buch geschrieben genau für uns freiberufliche Unternehmerinnen und Unternehmer, wo du mal sagst, ey, das sind so die wichtigsten Dinge, die solltest du vielleicht auf dem Radar haben. Und allein schon das zu wissen, hilft uns ja schon mal, ein paar wichtige Weichen zu stellen. Ja, dementsprechend, ich finde das super, dass du dieses Buch geschrieben hast. Wie kamst du zu diesem Buch und was steckt dahinter, Wolf?
Genau, also das ist das Buch Marken recht einfach. Erscheint jetzt im Frankfurter Allgemeine Verlag, also im FAZ Verlag sozusagen. Am 5. März ist Erscheinungstag. Und ich weiß ja nicht genau, wann das hier ausgestrahlt wird. Wir zeichnen das ja vorher auf, aber vielleicht wird es ja auch dann in dem Umfeld ausgestrahlt. Ja, was hat mich dazu gebracht? Also, der wichtigste Beweggrund war eigentlich das, was du eigentlich gut zusammengefasst hast. Ich mache das ja seit 20 Jahren und habe einfach da immer wieder beobachtet, dass die Mandanten, die da zu mir kommen oder die Unternehmer oder die Entscheider in Unternehmen, die da zu mir kommen in einem Problem, dieses Problem hätten sehr leicht vermeiden können mit ganz wenig Wissen. Ja, und dann ist auch wichtig für mich, also ich habe einfach gemerkt in meiner Erfahrung so in den 20 Jahren Beratung, dass man viel, also ökonomisch viel sinnvollere Lösungen für die Mandanten entwickeln kann, wenn der Gegenüber auch so ein bisschen Grundwissen in dem Bereich hat, ja. Und also für mich ist es natürlich gut, wenn ich über das Unternehmen etwas weiß und weiß, wie sind die Prozesse und Strukturen im Unternehmen, was sind die Ziele von dem Unternehmer, welche Ziele will er eigentlich erreichen, wenn er ein bestimmtes Problem hat. Umgekehrt ist es für den Unternehmer aber auch wichtig, wenn man eben gemeinsam eine gute, ökonomisch gute Lösung finden will, ein bisschen das einordnen zu können. Und deswegen habe ich einfach mal in 9 Kapiteln so mein ganzes Wissen, sag ich mal, so zusammengefasst. Ja, so ich habe ja, weiß ich, über 3000 Beratungsstunden, habe ich mal so überlegt, bestimmt hinter mir und mache das ja eben schon ganz lange. Und dann habe ich mal eben gesagt, was muss man vor der Markenanmeldung beachten, was muss man bei der Markenanmeldung beachten, wenn sie zum Beispiel beanstandet wird, was passiert dann? Dann gibt es, sagen wir mal, einen Widerspruch von irgendjemandem, der sagt, oh, ich habe eine zu ähnliche Marke oder so, wie geht man damit um? Oder jemand anders hat eine zu ähnliche Marke, wie kann man dagegen vorgehen? Dann, wie kann ich die Marke durchsetzen oder wie kann ich mich verteidigen gegen einen Angriff aus einer Marke? Dann, wie kann ich die Marke international schützen? Dann vielleicht so für größere Firmen gerade so, Markenportfolio-Management, also wie gehe ich damit um, wenn ich ganz viele Marken in vielen verschiedenen Ländern habe, wie kann ich das optimieren, wo muss ich drauf achten, muss ich die Marke überwachen vielleicht, ja, dass ich sehe, immer automatisch sehe, ob jemand anders ältere Marken anmeldet. Was sind die Regeln im E-Commerce? Habe ich gerade schon kurz angesprochen, ne? Wie kann ich da umgehen mit den Marken? Oder wie schütze ich die Marke international? Was muss ich in China, in Japan, in den USA an Besonderheiten beachten und so? Also da überall gehe ich so ein bisschen in die Tiefe auch und habe auch ganz viele Beispiele in dem Buch drin. Und ganz zum Schluss habe ich auch so ein paar Experten versucht mal heranzuziehen, die sagen, die dann eben erzählen, wie sie aus ihrer Sicht eine Marke erfolgreich im Markt dann auch zum Laufen gebracht haben. Denn ich schaffe ja nur die Grundlagen als Markenrechtler, sage ich mal. Ne, so. Wichtig ist ja dann, die Marke auch zum Erfolg zu führen. Und da habe ich dann eben Mandanten gefragt, dass sie mal so berichten, wie sie eigentlich ihre Marke so erfolgreich gemacht haben. Oder zum Beispiel die Brauerei Früh. Da habe ich den Hauptgesellschafter mal, der ist zufällig in meinem Rotary Club gewesen. Der ist jetzt leider vor nicht allzu langer Zeit gestorben. Aber er hat noch einen kurzen Beitrag geschrieben und gesagt, wie er die Marke Früh aufgebaut hat und was er so in seinen vielen Jahrzehnten Tätigkeit da gelernt hat, wie man so eine lokale Marke erfolgreich macht oder so. Das ist ja ganz spannend, glaube ich. Ich glaube, das ist für viele, viele Unternehmer oder für viele Freiberufler auch eine interessante Lektüre. Also es ist 280 Seiten, kann man auch gut an einem Tag durcharbeiten, glaube ich. Das ist, glaube ich, wichtige Lektüre, dass man da so ein paar grundlegende Fehler vermeiden kann, die eben sehr teuer werden können. Ja.
Wo finden wir dich im Netz? Und natürlich auch das Buch.
Ja, genau. Im Netz findet man mich eigentlich auf allen sozialen Medien unter meinem Namen Rolf Klesen, CAESEN oder unter rolfklesen.com und natürlich auf der Homepage meiner Kanzlei Michals Gehödermann und Partner, mhpatent.de. Das ist eine der größten Patentanwaltskanzleien in Deutschland. Wir sind knapp 100 Leute und haben aus allen technischen Gebieten natürlich Patentanwälte bei uns, die sich dann auch da um Patente auch kümmern können und um Marken natürlich.
Danke dir, Rolf, für diesen Einblick in diese Welt der Marken und der Markenrecht und wie man das einfach gestalten kann. Ich kann euch sehr empfehlen, das Buch zu lesen. Es ist mit Sicherheit ein schöner Einblick in diese Welt und zu verstehen, was kann man da auch für sich selber tun oder sich gegen andere schützen. Hat mich sehr gefreut, dass du hier warst, Rolf.
Vielen Dank, Mike.
Wenn dir die Episode gefallen hat, dann abonniere den Podcast und mache dein Smartphone zur kostenlosen Universität. Klicke einfach auf Abonnieren in der Podcast-App und du verpasst keine Episode mehr. Und wenn du jemanden kennst, für den der Podcast ein wertvoller Input darstellt, dann würde es mich freuen, wenn du ihn weiterempfiehlst. Das war die heutige Episode im Lifestyle Entrepreneur. On Air seit 2014. Ich bin Mike Pfingsten und danke dir fürs Zuhören. Lach viel und hab viel Spaß, was auch immer du gerade machst. Und so sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.